Trauerschatten. Der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach.
Herzlich willkommen bei der neuen und letzten Folge dieser Staffel Trauerschatten. Mit mir heute dabei ist Joshua Seelenbinder. Hi Joshua, schön, dass du dabei bist.
Hey, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Für die Leute da draußen, die Joshua noch nicht kennen, habe ich wie immer und auch dieses Mal in dieser Staffel das letzte Mal eine kleine Vita mitgebracht. Joshua Seelenbinder ist Schauspieler, Sprecher für Hörbücher und Podcasts. Er war Ensemblemitglied am Staatstheater Braunschweig und ab 2020 wirkte er in TV-Produktionen wie In aller Freundschaft, Die jungen Ärzte, Das Boot, 1899 und in Krimireihen wie Mord oder Watt und Charité mit. Außerdem engagiert er sich als Teil der Hashtag Act Out-Initiative für mehr Sichtbarkeit queerer SchauspielerInnen. Passt das so? Möchtest du noch was ergänzen?
Nee, das passt so. Also ich meine, da gäbe es jetzt noch verschiedene Produktionen, aber ich finde, da hast du einen Blumenstrauß an Dingen genannt. Dankeschön.
Einmal so Rundumschlag, damit die Leute wissen und dann direkt sich schon abspeichern können, wenn sie deine Arbeit weiter verfolgen möchten. Dann lange Rede, kurzer Sinn, wie man so schön sagt. Frage ich direkt die erste aller Fragen für heute. Was hat dich traurig gemacht?
Also ich glaube, das haben jetzt in letzter Zeit wahrscheinlich auch schon viele gesagt. Oder aber jetzt abgesehen von dem großen Ganzen und irgendwie der Weltlage, die einen irgendwie oder mich zumindest immer wieder traurig macht, gerade gab's, also weil ich habe mich natürlich auch auf diese Frage vorbereitet. Und hat darüber nachgedacht, was ist es denn so im Kleinen bei mir? Und es war ein Moment, den ich kürzlich hatte. Und zwar war ich mit FreundInnen bei so einem kleinen queeren Open Air in einem Park in Lichtenberg. Und relativ am Anfang kam dann die Durchsage oder in der Moderation die Durchsage, dass wir uns nicht wundern sollen. Uns sind bestimmt schon die vielen Polizeiwagen aufgefallen, die in diesem kleinen Park überall stehen. Und zwar relativ viele Beamte. Die sind zu unserer Sicherheit da für dieses queere Event. Und das war, in dem Moment hat sich das sehr ungut und seltsam angefühlt. Und das hing mir auch noch so ein bisschen nach, dass ich dachte, ja, wow, das ist wirklich so ein, ja, ich meine, klar, wir sprechen von verschiedensten Backlashes, wenn das die Mehrzahl ist. Ja, und es war irgendwie ein krasser Moment. Es ist so ein ganz kleines, süßes Event am Sonntagnachmittag hier. Und hier stehen irgendwie, ich weiß nicht, 8 Wannen. Und weil befürchtet wird, dass es irgendwie unangenehm werden könnte für die queeren Personen hier.
Da sprichst du auf jeden Fall was an, was zumindest dieses Jahr auch wiederholt für Schlagzeilen gesorgt hat, zumindest auch in den großen Medien. Es ist ja auch immer so ein großer Unterschied, was überhaupt von den großen Medien für relevant genug angesehen wird. Aber gerade halt eben diese Thematik, dass es für viel mehr Leute sichtbarer ist, dass Gewalt gegenüber queeren Menschen tagtäglicher passiert, dass halt auch eben solche Veranstaltungen sich in einer Bedrohungslage befinden, das ist, glaube ich, nochmal deutlicher geworden dieses Jahr.
Absolut, ja.
Wie würdest du das beschreiben bei den ersten Berührungspunkten, die du hattest in solchen queeren Spaces?
Ja, also ich, da muss ich, glaube ich, ein bisschen ausholen, weil ich relativ spät eigentlich angefangen habe, mich in der queeren Szene so zu bewegen oder mich mit queeren Personen zu umgeben. Also ich würde sagen, das hat auf jeden Fall zugenommen, dieses Unsicherheitsgefühl und was ja irgendwie absurd ist, ne? Weil gleichzeitig ist ja so, oder zumindest sind für mich queere Orte ganz oft einfach Safe Spaces und man fühlt irgendwie, hat ein großes Gefühl von Solidarität und ja, eine Aufgehobenheit, was auch immer, auch wenn natürlich auch wenn queere Orte oder Spaces nicht von Diskriminierung frei sind, ganz klar. Ja, dass das in mein Leben gekommen ist, oder ich mich da mehr bewegt habe, ich so gemerkt habe, wow, das das gibt mir so viel und ich fühle mich gesehen, ich fühle mich sicher, ich fühle mich leichter, wie auch immer. Und dass das aber auf jeden Fall immer mehr abgenommen hat gleichzeitig. Also dass zumindest diese Bedrohung von außen, dass die größer geworden ist, noch spürbarer. Das finde ich. Also ich letztes Jahr zum Beispiel auf dem CSD, ich meine, es ist ja, glaube ich, dann nicht groß was passiert. So diese Gruppe von jungen Rechten, ich weiß gar nicht, junge Rechte waren auf jeden Fall, rechte Menschen sich da versammelt haben in der Nähe vom Potsdamer Platz und den CSD angreifen wollten. Ich mich vorher mit einem Freund getroffen hatte und wir sind von da losgelaufen. Was so völlig absurd war, dass man so dachte, hey, da standen wir vor einer halben Stunde, die haben sich 50 Meter weiter versammelt, um irgendwie diese Demonstration und die Parade anzugreifen. Und das finde ich, das ist schon, ja, das ist einfach spürbarer geworden. Und ja, das ist auch, glaube ich, fast auf die Anfangsfrage nochmal zurückzukommen, was mich generell einfach dann sehr traurig macht und aber auch, weil ich, was ich kurz angeschnitten habe, dass ich mich so spät erst angefangen habe, irgendwie in der queeren Szene zu bewegen, ich so ein bisschen denke, oh Mann, ich bin ein bisschen traurig, dass ich dieses Gemeinschaftsgefühl nicht schon früher erleben konnte. So, das hing natürlich auch viel mit mir zusammen, mit meinen Entscheidungen damals. Aber ja, dass die jetzt so, ja, dass man dem irgendwie so ausgeliefert ist, auf eine Art.
Und würdest du beschreiben, weil im Endeffekt ist es ja schon zumindest irgendeine Art von Reaktion, die wir seitens Institutionen feststellen, also dass sie dann sagen so, hey, wir kommen da jetzt mit Polizeiaufgebot, was ja natürlich für andere aber auch gleichzeitig ein Angstsignal sein kann, weil wer kann sicher sein vor Polizeibeamten und wer wird da halt eben auch, ne, unter Racial Profiling oder anderen Aspekten dann halt eher angegangen. Und gleichzeitig ist es ja dann noch so eine Fragestellung, so wenn wir jetzt von diesen großen Events sprechen und du sprichst ja auch so von dem CSD in Berlin und von einem Event in Berlin, so als geografische Einordnung für, glaube ich, die Leute da draußen, die jetzt nicht so einordnen konnten, wo Lichtenberg als Stadtteil verortet ist, frage ich mich, wie das sich dann auch so im Alltag irgendwie festlegen oder feststellen lässt, dass da halt auch sich etwas verändert hat. Oder merkst du das eher gerade halt nur an solchen größeren Ansammlungen?
Also ich glaube, jetzt in meinem Privatleben ist es schon eher auf so größeren Veranstaltungen, Events oder Versammlungen, weil ich einfach bisher wahnsinnig großes Glück hatte, dass ich noch nicht irgendwie Opfer einer Gewalttat, irgendwie queerer Gewalt geworden bin, so da noch nichts erlebt habe. Aber natürlich, wenn, also sei es soziale Medien oder ich irgendwie, also oder vor allem in den sozialen Medien noch viel, natürlich viel mehr als irgendwie in den Nachrichten, bekomme ich schon, ich weiß nicht, ob täglich, aber wöchentlich mit, dass queere Gewalt in Berlin auch, dass da Gewalttaten gegenüber queeren Personen immer mehr zunehmen. Und das ist schon was, ich merke, wow, das hat was mit meinem Alltag zu tun, auch wenn es mich jetzt körperlich, physisch, persönlich nicht, bisher nicht betrifft, macht es natürlich was mit mir.
Wir sind ja jetzt auch zeitlich gesprochen jetzt knapp 2 Wochen nach dem offiziellen Pride Month, wo wir auch natürlich ein paar Schlagzeilen miterlebt haben, gerade halt auch symbolisch gesehen Richtung Bundestag, also gerade halt wie Julia Klöckner und tatsächlich auch mitarbeitende Abgeordnete da gegenüber Symboliken der queeren Community reagieren oder halt auch eben die Tatsache, dass zum Hauptpride, glaube ich, des Berliner CSD, also es gibt ja verschiedene Prides in ganz Berlin, aber es ging da, glaube ich, tatsächlich um den Hauptpride, dass da auch die Bundestagsabgeordneten gar nicht mehr als Gruppe offiziell auftreten dürften. Und ich finde, das öffnet nochmal eine ganz andere Ebene im Vergleich zu den letzten Jahren, wo dann halt eben auch die Regenbogenflagge am Reichstagsgebäude wehen dürfte, an vielen anderen Gebäuden wehen dürfte. tatsächlich auch in den Büros von Abgeordneten hängen dürfte. Das wurde ja auch vor ein paar Wochen oder vor wenigen Tagen auch wieder in den Nachrichten thematisiert, dass das nun auch verboten ist. Und ich finde, das macht ja nochmal eine ganz andere Dimension auf, wenn man dann halt aus der Institution der Bundesregierung, unserer gewählten Abgeordneten, dann nochmal solche Signale gesendet bekommt.
Total. Also ich finde, also nicht, dass man das nicht von bestimmten Personen eher erwartet hätte oder da wenig Rückhalt erwartet hat, aber natürlich ist das ein Signal, das ist ein Verhalten, was einen nicht sicherer fühlen lässt. Also, weil das, ich weiß nicht, manche würden wahrscheinlich sagen, na, es geht doch jetzt nur um so ein Symbol, es ist doch nur, ist doch nur das, stellt euch mal nicht so an. Und gleichzeitig denkst du, ja, aber wenn es nur ein Symbol ist, wo ist das Problem? Weil das bedeutet schon mehr. Also Symbole bedeuten einfach was. Das sind Menschen, die sich dann nicht hinter uns stellen. Und das ist kein geiles Gefühl.
Es ist ja auch etwas, was sich durch die letzten Jahre immer stärker bemerkbar macht. Also nicht nur bei den queeren Menschen, sondern, ne, wie wir auch schon Wochen, Monate zuvor gesehen haben, die weitere Aushebelung, Auflösung des Asylrechts innerhalb Deutschlands, innerhalb Europas, wie gegenüber geflüchteten Menschen, die hierher kommen, vorgegangen wird. Aber auch eben alle anderen Dimensionen, die sich hier auftun, wie gegenüber oder über Bürgergeldempfängern gesprochen wird in den Medien, wie rassistische Gewalt runtergeredet wird, Femizide werden gar nicht thematisiert oder nur thematisiert, wenn es in ein rechtes Narrativ fällt. Und ich finde, das macht schon was mit einem, das so tagtäglich mitzuerleben und sich dann vor allem auch zu fragen, wenn immer mehr Institutionen damit ja auffallen, dass sie sagen so, hey, wir müssen irgendwas beschützen, was auch immer die sich jetzt wieder überlegt haben. Und wir sind ja nicht die Einzigen, die diese Medien konsumieren. Und wir sind ja nicht die Einzigen, die von diesen Gewalttaten mitbekommen, in den meisten Fällen. Natürlich halt aus unseren Bubbles heraus. Aber was ich mich frage, ist halt dann immer noch, was ist mit der Gesellschaft, in der wir uns begegnen? Also die KollegInnen auf der Arbeit, Bekannte, nicht queere FreundInnen, wie sie das aufnehmen und was das mit ihnen macht.
Mhm. Ja, total. Ich glaube, gerade Leute, die dann mit den bestimmten, also ich meine, genau, wie du sagst, wir bewegen uns irgendwie in Bubbles, wir haben da unsere FreundInnenkreise oder wie auch immer. Uns betrifft es direkt, wir setzen uns viel damit auseinander, wir diskutieren wahrscheinlich viel, sind im Austausch. Und aber die Personen, ja, die da keine Überschneidung vielleicht haben oder mit betroffenen Personen nicht im Kontakt sind, für die wird es eine Normalität. Also das finde ich so beängstigend, dass ich denke, ah ja, okay, Verbote und Einschränkungen und Sanktionen, wenn wir wieder bei Bürgergeld sprechen, werden so zu einem ganz normalen Narrativ, dem man sich dann so annähert und mit dem man so lebt, weil es viele dann auch ja einfach in dem Moment nicht betrifft. So, deswegen, warum soll ich mich damit auseinandersetzen? Und ja, ich glaube, solange die Personen irgendwie kein Gegenüber haben, was mit ihnen spricht und sagt, hey, können wir uns mal bitte hinsetzen und drüber sprechen, weil mich persönlich betrifft es, aus welchen Gründen auch immer, glaube ich, wird es da so eine Art, oder ich befürchte das schon, so eine Art Abstumpfen. Ja, wo soll das hinführen? Warum sollten die Leute, die ja keine Berührungspunkte haben, sich selbst nicht damit auseinandersetzen, warum sollten die dagegen rebellieren oder FürsprecherInnen werden? Also das liegt ja auf eine Art auch in der Natur der Sache, oder es ist ja sowas sehr Menschliches, dass man sich wenig mit den Dingen auseinandersetzt, die einen selbst nicht betreffen, aus Gemütlichkeit, Angst, was auch immer. Also da gibt es ja verschiedenste Gründe und einige sind bestimmt auch legitim, so, aber das heißt ja nicht, dass man das nicht ändern kann. Und das finde ich, auch das ist wieder auf eine Art beängstigend, weil ich denke, ja, wow, dann läuft es darauf hinaus, dass wir verschiedene kleine Gruppen sind, die sagen, hey, aber was ist denn mit uns? Und dann wird es so ein, ja, dann wird es so vergruppt, das falsche Wort. Ja, ich habe dann irgendwie so ein bisschen Bedenken, wo ist denn das große Wir? wenn das nicht zu verklausuliert war jetzt. Also.
Das ist natürlich, du hattest es selber ja gerade angesprochen, dass da natürlich halt auch in den Communities Diskriminierung stattfindet gegenüber anderen Gruppen. Und das ist auch etwas, was mich sehr häufig beschäftigt, auch hier in der Kölner Szene. Und etwas, was ich seit vielen Jahren beobachte, wo ich mich auch hinterfrage, so wo ist die Selbstreflexion, wo ist dieses Hinterfragen, warum bestimmte queere Spaces immer weißer werden, warum bestimmte Lebensrealitäten unsichtbar bleiben, also gerade halt, wenn es um sowas geht, behinderte queere Menschen.
Naja, also die Diskriminierung, also ich finde, so queere Orte, wenn man sie jetzt so offen formulieren will, werden einfach, oder es sind natürlich auch viele Orte, in denen ich mich bewege, aber ich finde, sie sind schon sehr weiß, cis, männlich, schwul dominiert. Ja, und wie du sagst, also behinderte Personen, Transpersonen, finde ich, da gibt's viel Ausschluss, viel Diskriminierung. Oder ich finde auch, was du gesagt hast, mit dem, dass viele so Spaces extrem weiß sind, würde ich auch teilen, auf jeden Fall. Genau, ich hatte mit einem Bekannten, das ist schon länger her, so eine, keine Diskussion, aber ein Gespräch darüber. Da ging es um so einen queeren Ort, so eine queere Bar in Berlin. Und er hat so gesagt, hey, ich finde es irgendwie nicht cool, ich wollte abends hin, was trinken gehen und ich kam nicht rein, weil es an dem Abend nur für Transpersonen war. Und er hat sich jetzt, schwuler Mann, so ausgegrenzt gefühlt. Ja, aber ich verstehe das, auch da sind wir auch wieder beim Thema Gruppierung und so, aber wenn wir uns die queeren Orte angucken, so wie wir gerade gesprochen haben, sind sie einfach männlich weiß gay dominiert. So, und ich da verstehe es total, dass Personen, die da oft ausgeschlossen oder diskriminiert werden, sagen, hey, wir wollen erstmal einen Raum für uns und wenn es einen Abend in der Woche oder einen Abend alle zwei Wochen in Bottenau Ei ist, dann sollten wir den bekommen. Und ich meine, also finde ich total fair.
Das ist auch tatsächlich so ein Format, was ich aus einzelnen kleineren Orten hier in Köln kenne, dass sie dann halt sagen, so hey, dann haben sie, ich glaube, das nennen sie an dem Ort den fetten Tresen. Also, dass es dann halt auch so einen Ort gibt, wo die dann sagen, so dicke, mehrgewichtige Menschen, je nach Selbstdefinition, dass sie da halt einen sicheren Ort für sich haben. Genauso halt eben, dass es hier in Köln auch dieses Projekt gibt. Ich glaube auch zusammen mit der Stadt Köln und mit einigen Schwimmbädern hier mit dem TIN-Schwimmen, also trans-inter-nicht-binären Schwimmen, dass sie dann halt bestimmte Bäder dann halt in einem Zeitfenster einmal im Monat, glaube ich, dann für sich reserviert haben. Und ich finde, es deckt halt mehrere Ebenen ab. Zum einen halt natürlich, dass es ein Schutzraum ist, wo Menschen wissen, sie sind unter sich. Und die Wahrscheinlichkeit ist viel geringer, dass sie Diskriminierung erfahren. Und gleichzeitig wird ihnen die Möglichkeit gegeben, etwas auszuüben oder einen Ort aufzusuchen, wo sie sich normalerweise nicht hintrauen würden. Zum einen natürlich halt durch die Mehrheitsgesellschaft die Diskriminierung dort. Und gleichzeitig, was du halt eben auch als Beispiel genannt hast, die Diskriminierung, die leider halt auch innerhalb unseren Communities stattfindet. Also, dass wir da halt auch so ein, ich würde es phasenweise schon so als so ein hierarchisches Verhältnis sehen. Also gerade halt, welche Gruppen oder welche Menschen da schon privilegierter sind, sei es halt eben durch Dimensionen wie eben Gender, wie eben Hautfarbe, wie eben Passing, finanzieller Background. Also sehen wir natürlich, dass dann, also welche Gruppen in den Communities haben Wirtschaftsvereine oder Wirtschaftsverbände schon. Und das macht ja so einen Unterschied. Ja, das macht ja auch so viel aus. Also wer steht dann natürlich finanziell besser da und kann sich dann Räume schaffen, weil die dann eben halt auch finanziell besser dastehen. Ich würde sagen, ich könnte beide Seiten in der Argumentation verstehen, aber dennoch angesichts dessen ist es halt auch etwas, was wir brauchen, weil wir halt sehen, so selbst innerhalb der Communities gibt es diese Reflektiertheit nicht oder gibt es nicht dieses Verständnis so, warum es halt diese Schutzräume braucht, genauso wie queere BIPOC-Spaces, die es hier auch in Köln gibt, wo ich sage so, hey, ne, es braucht diese Spaces dringend und wer bin ich dann da zu sagen so, hey, ich möchte da unbedingt hin, aber ich glaube, das ist auch etwas, was ich durch meine Arbeit mit QueerMed irgendwie immer wieder feststellen kann, dass sobald Menschen irgendeine Diskriminierungsebene erfahren, dass einige davon ausgehen, ja, sie können ja nicht diskriminierend sein, weil sie sind ja queer, sie sind ja dies, das, jenes. Mhm. Und das ist, finde ich, auch so ziemlich verkürzt, weil es halt natürlich dann keine Selbstreflexion erlaubt, also wie wir überhaupt sozialisiert sind.
Total, es ist ja viel zu verkürzt. Also ich verstehe den Impuls, natürlich. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich auch was tiefst Menschliches, dass wenn man irgendwo erstmal so ein Nein bekommt oder das Gefühl hat, ah, okay, da werde ich ausgeschlossen, dass sich irgendwas in mir aufbaut und sagt, hey, das ist doch ungerecht, warum ich? Aber genau wie du sagst, da sollte dann hoffentlich der Moment der Reflexion anfangen. So, und sagt werden, solange irgendwie, und ich glaube, dafür sind wir Menschen einfach Menschen und ab einem gewissen Punkt einfach nicht cool. Ich glaube irgendwie leider nicht so ganz daran, dass wir Diskriminierung komplett abschaffen können. Es wird immer irgendwelche, also auch innerhalb der Community, ich glaube, wir können uns darauf dahin bewegen und dafür sorgen und irgendwie daran arbeiten und miteinander sprechen, dass wir das irgendwie so gut wie möglich irgendwie in den Griff bekommen und uns da aufeinander zubewegen. Und Räume schaffen, auch für andere Räume machen, Raum geben, was auch immer. Aber solange das sozusagen nicht in Anführungsstrichen erledigt ist, finde ich, genau wie du sagst, brauchst diese Räume und da sollten Personengruppen jederzeit sagen dürfen, hey, wir wollen den Raum und der ist gerade exklusiv und das ist okay.
Du hattest ja auch teilgenommen, unter anderem mit vielen anderen SchauspielerInnen an dieser Act-Out-Initiative, die ja als Aufgabe hatte oder als primäres Ziel hatte, eben queere SchauspielerInnen sichtbar zu machen. Was war deine Motivation dahinter, dich dann halt auch eben öffentlich zusammen mit ganz vielen anderen Menschen zu outen und Position zu beziehen?
Ich glaube, das Hauptargument für mich war, dass es eine Gruppe war. Also als ich gefragt wurde, oder mir das zugetragen wurde und ich dann gefragt wurde, möchtest du mitmachen, waren das auch noch nicht so viele Leute. Und ich war so ganz hin und her gerissen, weil ich es total toll fand natürlich. Und dachte so, wow, das ist könnte ein großes Ding werden. Und das hat mir in dem Moment auch schon dieses bestärkende Gefühl von Solidarität und Gruppe gegeben und gleichzeitig, also ich habe mir auch ein paar Tage Zeit gelassen, damals so hin und her überlegt, bis ich mich entschieden hatte. Gleichzeitig hat es mit mir, und ich meine, das ist ja noch nicht lange her, hat es trotzdem irgendwas gemacht, dass ich, und das war dann aber auf der beruflichen, gar nicht auf der privaten Ebene, sondern wirklich auf der beruflichen Ebene, dass ich sofort hinterfragt habe, okay, was bedeutet das, was könnte das für Auswirkungen haben, was ja auch viel diskutiert wurde, dann im Nachhinein. Und das hat mich irgendwie erschreckt, dass ich da so viel drüber nachgedacht habe, weil ich eigentlich auch bis dahin eine Person war, die relativ offen über ihr Queersein gesprochen hat. Ich habe erzählt, ich habe einen Partner, ich bin ja relativ lang, also relativ früh habe ich mich schon geoutet, wie auch immer man es definieren will, ob das früh ist oder nicht. Und war da eigentlich immer relativ offen und habe auch im Beruf schon auch drüber gesprochen. Aber habe dann im Zuge von Act Out nochmal so drüber nachgedacht und über bestimmte Situationen, vor allem beim Drehen, weniger im Theater, darüber nachgedacht, wann habe ich das wie angesprochen gehabt. Und es gab Momente, in denen ich direkte Antworten doch vermieden habe, ab und zu. Und das eher unbewusst als bewusst. Das ist, ah krass, wow, das macht doch immer noch was mit mir. Und das war dann, glaube ich, so der letzte Schubser, den ich für mich auch brauchte, zu sagen, okay, ich bin auf jeden Fall dabei. Und meine Agentur, also meine beiden Agentinnen, die waren auch total unterstützend und haben gesagt, natürlich, klar, mach da auf jeden Fall mit, ist doch super. Und ich habe dann auch nochmal so gedacht, okay, selbst wenn es Auswirkungen haben sollte, dass Personen sagen, okay, der hat sich da mit, weiß ich nicht wie vielen anderen, geoutet und gesagt, hey, so und so sieht das aus. Unabhängig davon, ob ich das mitbekommen würde oder nicht, wahrscheinlich eher nicht. Aber wenn es dann Personen gibt, die sagen, dann möchten wir nicht mit dem arbeiten, dann ist auch klar, dass ich mit denen auch nicht arbeiten möchte. Also das ist die Grundlage. Und deine Ausgangsfrage, was war die doch mal? Jetzt habe ich mich verquatscht.
Ja, im Grunde, was die Grundmotivation war, bei Act Out da mitzumachen.
Ja, okay, genau. Dann habe ich es ja so halb zumindest schon beantwortet. Das ist nämlich genau, dass ich keine Lust mehr auf diese Momente hatte beim Arbeiten, dass wenn irgendwie Leute über ihre PartnerInnen sprechen, ich dann ausweichend antworte oder nicht direkt sage, ja, mein Partner sondern ja, ich bin in einer Beziehung oder über andere Dinge spreche. Und ich auch so dachte, das ist schon toll, weil das so, weil diese Aktion so Potenzial hat, auch einfach Leute zu bestärken. Weil sie natürlich, und auch dadurch, dass viele bekannte Menschen dabei waren, so aus der Branche, oder zumindest einige, dass das so eine Schlagkraft hatte. Und die haben es ja auch relativ gut vorbereitet, auch dass das in der Presse einfach viel stattgefunden hat. Ja, das war so eine große Motivation, dann zu sagen, hey, das kann auch auf eine Art Vorbildcharakter sein. Es kann vielen Leuten vielleicht solche Gespräche leichter machen. Und ich merke, es hat es für mich auch gemacht im Nachhinein. Also es hat sich extrem viel gelöst, von dem ich auch zwischendurch gar nicht so ganz genau wusste, dass es da ist.
Für jemanden wie mich, der jetzt gar nicht in der Welt der SchauspielerInnen unterwegs ist, wie hat das sich für dich in den Anfängen angefühlt, als du da eingestiegen bist? Hattest du da den Eindruck, dass man da überhaupt in irgendeiner Weise offen über Queersein sprechen konnte? Oder war das immer nur so eher, weil du gerade davon gesprochen hattest, dass du so ab und zu ausweichend warst? War das halt je nach Set abhängig oder war das eher so ein größeres Feld?
Es war schon sehr abhängig davon, was war das Set gerade, was für Leute waren da, auf wie viel Zeit habe ich da verbracht, natürlich. Da habe ich es, glaube ich, schon immer individuell entschieden. Und es ist ein kleiner Sprung zurück, aber es ist so spannend, weil irgendwie schließt sich oder hat sich da auch so ein Kreis geschlossen, weil ich noch weiß, als Jugendlicher und dann so Heranwachsender habe ich schon immer, oder irgendwann gab es, ich weiß gar nicht, wann das war, den Gedanken, ach, Schauspiel, vielleicht finde ich das interessant. Ich habe ewig lang nicht darüber nachgedacht, dass ich das wirklich beruflich machen würde, aber es war so eine Idee, wer weiß, vielleicht irgendwann. Und habe aber schon immer mitgedacht, ah ja, aber was ist, wenn die dann rauskriegen, dass ich schwul bin, nicht, dass ich dann, dass es da irgendwelche Einschränkungen gibt. Und das war, ey, als Jugendlicher oder sehr junger Erwachsener zum Beispiel, habe ich mich total davor gescheut, zum Beispiel Dating-Apps zu benutzen. Und weil ich dachte, ich kann da ja nicht mein Gesicht reinstellen, dann wissen die das ja, weil wenn ich dann wirklich Schauspieler werde. Und das habe ich auch dann nach Act Out nochmal so drüber nachgedacht, wow, das hat da auf eine Art schon angefangen. Obwohl ich habe überhaupt nicht in dem Beruf gearbeitet, ich habe das noch nicht studiert, aber ich habe schon darüber nachgedacht, weil das natürlich auch alles zu einer Zeit war, in der queere Personen wenig stattgefunden haben. Also auf Bildschirmen, aber auch was so Vorbilder sonst angehen. Gut, das Internet hat da auch erst angefangen und so. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ja, dass das irgendwie so einen riesen Bogen geschlagen hat und dass sich das am Ende dann irgendwie so eingelöst hat, dass ich gemerkt habe, ja, das ist... Und trotzdem spreche ich nicht jetzt an jedem Set die ganze Zeit über mein Privatleben, weil es ist ja auch Arbeit. Aber klar gibt es da Momente, da sitzt man mit verschiedensten Personen zusammen oder es geht um irgendwelche Situationen und man holt was aus seinem Privatleben raus, um es zu vergleichen. Und ich merke, dass da eine ganz andere Leichtigkeit inzwischen ist.
Ja, da sprichst du was an. Ich glaube, wir sind auch etwa relativ der gleiche Jahrgang. Ich glaube, ich bin ein, zwei Jahre jünger als du. Deshalb verstehe ich auch diesen Switch, wo es das Internet nicht gab. So, was hat überhaupt stattgefunden? Und wie haben, ich glaube, primär queere Charaktere im Fernsehen gespielt? Also wenn ich überlege, was so das war, wo überhaupt irgendwie Queerness in irgendeiner Weise stattgefunden hat, wenn dann auch so ein bisschen problematisch. Das ist jetzt ultra weird. Ich habe nicht so krasse Kenntnisse in Serien. Aber dann sowas wie Buffy, die Dämonenjägerin, da gab es einen queeren Charakter, wo es dann aber auch keinen positiven Ausgang gab in der Richtung, wenn ich mich da richtig erinnere.
Du meinst Willow, die Hexe? Ich bin Buffy addicted, deswegen, ja.
Ja, das ist gut. Das heißt, du kannst dich dann korrigieren. Was mich aber dann nochmal zum anderen Thema bringt, Xena, die Kriegerprinzessin. Mhm. Das war ja auch, aber da war es auch so eine ambivalente Sache, weil natürlich halt auch so lesbische Beziehungen dann so sehr fetischisiert werden.
Absolut, ja.
Und angeblich hatte Lucy Lawrence, die Schauspielerin, die Xena gespielt hat, das auch bis zum Ende gar nicht so gecheckt, dass da halt immer diese Ambiguität zwischen den beiden stattgefunden hat.
Really?
I don't know. Aber das ist ja auch so eine Sache, so okay, wie finden die statt und zwischen wen finden sie statt? Das waren ja dann auch meistens weiße Menschen. Das waren ja auch dann halt im westlichen Fernsehen oder das, was wir aus Amerika hatten. Und es wurde dann halt auch öfter dann eher nicht ernst genommen, dass da so queere Beziehungen stattgefunden haben. Und natürlich gab es dann irgendwann so diese Filme, Brokeback Mountain, und es ist ja dann nach und nach aufgetaucht, aber dann halt trotzdem so diese Sache so, okay, aber was ja dann auch immer wieder thematisiert wird, wer spielt queere Charaktere und wer darf queere Charaktere spielen, weil dann natürlich sich dann auch immer dieses Thema auftut. Und ich meine mich zu erinnern, dass es halt vor allem bei solchen Filmen war, wo es dann beispielsweise auch um Transpersonen ging und sich dann die Frage auftut, so wer darf wen spielen und wer darf wessen Lebensrealität spielen. Was ich mich frage, ist so ein bisschen in dem Ganzen, zum einen hast du ja selber darüber gesprochen, so dass du auch diese Sorge hattest, dass es vielleicht irgendwie negative Auswirkungen haben könnte auf deinen Beruf. Und gleichzeitig natürlich auch die Frage, okay, schränkt das dann ein, wie Serien und Filme geschrieben werden, wenn sie dann sagen würden, so okay, wir haben jetzt hier jetzt ein paar Jahre, vielleicht ein paar Jahrzehnte zurückgedreht, Filme und Serien mit queeren Charakteren, aber wer spielt sie? Und das ist halt natürlich auch so eine Frage, ich finde, Sichtbarkeit in Form von queeren Charakteren in Film und Fernsehen ist die eine Sache, aber dann, wenn man halt so einen Beruf anstreben möchte, da nochmal eine Sichtbarkeit zu haben mit so, hey, okay, die Personen haben es ja auch irgendwie geschafft und repräsentieren sich selber. Findest du, das hat dann halt nochmal durch Act Out und durch dein Wirken auch nochmal so einen Impact haben können?
Ja, ich würde schon sagen, weil das war ja auch, glaube ich, auch eine der Forderungen oder zumindest eine der Dinge, die wir mit Act Out auch formuliert haben, und Formulierung ist vielleicht das bessere Wort, zu sagen so, hey, alle können alles spielen, wenn alle spielen können. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig korrekt zitiert ist, aber inhaltlich ist es, glaube ich, stimmt es. Und so, ich finde, das ist ein total wichtiger Satz zu sagen, und also ich stehe auch immer noch dahinter, zu sagen, hey, aber wenn wir über queere Rollen sprechen, dann lass doch die queeren KollegInnen, davon gibt es so viele, gib denen erstmal eine Chance. So, und weil ich glaube, das war lange, 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 was denen verwehrt. So, da war, ich meine, es geht immer noch um Bekanntheit und diese ganzen Dinge, auch nach wie vor. Aber ich habe das Gefühl, dass sich da durch Act Out schon auch was, es hat eine Debatte losgetreten, dass sich da was bewegt hat. Also ich persönlich habe auch hier und da mehr queere Rollen angeboten bekommen oder wurde dafür gecastet. Manchmal direkter, manchmal weniger direkt, was ich auch irgendwie ganz spannend finde, dass es manchmal einfach keine so richtige Rolle gespielt hat, ist die Person jetzt queer oder, also ist das ein schwuler Charakter oder nicht, spielt vielleicht auch gar keine so große Rolle, weil ich dort das Gefühl habe, dass zumindest in kleinen Schritten sich da auch die Bücher ändern oder dass da andere Geschichten, andere Narrative Einzug erhalten oder erhalten haben. Und genau, es gibt ja auch jetzt schon auch durch Act Out, das kann man zum Beispiel, also wir haben ja so als Schauspielende haben wir auch so Profile, so Datenbanken, die wir füttern mit unseren Fotos, mit unserem Demomaterial, mit Informationen über uns. Und da kann man zum Beispiel auch Act Out als Verband angeben, also dass man da irgendwie Mitglied ist. Und das können dann so die Personen, die besetzen, die CasterInnen auch direkt zum Beispiel einstellen in der Suchmaske, was natürlich auch praktisch ist, dass du da direkt queere Personen hast. Und ich glaube, das hat schon viel gemacht und es verändert viel. Und ich glaube, ich bin ein bisschen lockerer geworden, so in den letzten oder jetzt doch seit den Jahren zu sagen, okay, ein heterosexueller Kollege sollte es auf gar keinen Fall spielen, würde ich jetzt nicht mehr sagen, solange im Castingprozess auch queere Personen beteiligt waren. Weil am Ende natürlich soll es auch irgendwie darum gehen, wer funktioniert für eine Rolle gut, wer hat eine tolle Interpretation, wie gut ist es, wie man es bewerten will, gut gespielt. So, dass man das auch schon aufmacht, dass das nicht nur komplett exklusiv sein soll. Aber zum Beispiel, ich glaube, bei Transrollen, da wäre ich schon noch vorsichtiger, weil ich so denke, okay, wir sagen jetzt, dass schwule Figuren, lesbische Figuren, bisexuelle Figuren, die bekommen mehr Raum, aber was ist mit non-binären Figuren und Transpersonen? So, das ist schon noch, da ist, glaube ich, Nachholbedarf. Und das ist ja auch nochmal was, wo, glaube ich, sowohl die Einrichtungen, die Bildungseinrichtungen, seien es Hochschulen oder Schauspielschulen, und dann aber auch Agenturen, glaube ich, noch viel zu tun haben. Weil, also ich, also als schwuler Mann im Schauspielstudium gab es auch einige Struggle und es gab irgendwie krasse Diskussionen und da hat sich hoffentlich, oder ich glaube, es hat sich viel getan seitdem. Und aber als schwuler weißer Cis-Mann konnte ich halt auch einfach passen, so relativ problemlos. Und ich erinnere mich an Gespräche von lehrenden Personen, ich will jetzt nicht zu explizit werden, und es ging um eine Person, in dem, also sie hat nicht darüber gesprochen, die Person, was auch einfach nicht nötig war, und sie konnte nicht eingeordnet werden. Ist die Person non-binär? Ist sie trans? Die hat nicht in ihr binäres System gepasst und es wurde so krass darüber geredet und die Person hat ein Nein bekommen. Also hat zum Beispiel nicht die Chance bekommen, diese Ausbildung zu genießen. Und das fand ich krass. Also das, unabhängig von dieser Anekdote will ich eigentlich sagen, dass da noch viel zu tun ist. Das Gefühl habe, die Repräsentation von non-binären und Transpersonen im Film und Fernsehen, da ist, also die hängt, glaube ich, noch sehr hinterher.
Ich finde absolut, weil ich mir dann halt auch vorstelle, das erinnert mich tatsächlich an etwas, was die Schauspielerin Thelma Boabengma gesagt hat. Sie hatte auch mitgespielt in dem Film, der vor einem, fast zwei Jahren rauskam, der auch bei ZDF, ich glaube, da war das ZDF mit involviert, Clashing Differences. Und sie hatte auch darüber gesprochen, wie ihr Erlebnis war als schwarze Schauspielerin in der deutschen Filmmedienbranche, jahrelang immer nur so sehr stereotype Rollen gestellt zu bekommen. Und ich glaube, das ist halt nochmal eine andere Dimension, die schwarze SchauspielerInnen in Deutschland erfahren, in vielen anderen weißdominierten Ländern, genauso wie behinderte SchauspielerInnen. Also da könnte ich auch, glaube ich, an einer Hand abzählen, wie viel mir jetzt gerade in so 5 Sekunden einfallen würden.
Ja.
Und das sei jetzt Thelma Boabengma, weil ich hatte dich auch zuletzt auf Instagram auch in Polizeimontur für Aufnahmen gesehen. Und sie hat ja dann auch die Möglichkeit bekommen, jetzt eben auch als schwarze Polizistin eine Rolle annehmen zu dürfen. Und ich finde, das macht halt sehr viel damit aus, so wer eben diese Stücke schreibt. Das heißt, wer ist da überhaupt mit involviert? Weil sich natürlich auch die Frage stellt, wer darüber hinaus in diesen ganzen Prozessen eine queere, behinderte, schwarze, nicht heteronormative Lebensrealität hat, um halt auch darüber schreiben zu können. Vor allem halt auch nicht Stereotyp. Und das ist auch etwas, wo ich mir vorstellen kann, dass es halt auch ein Stück weit schwierig sein kann, auch wieder in hinsichtlich queerer SchauspielerInnen. Oder das ist zumindest aus meiner Position, aus einer Unerfahrenheit oder eines Unwissens, wie die Welt der SchauspielerInnen funktioniert. Aber dass ja auch da natürlich eine Gefahr sein kann, in gewisse Rollen reingezwängt zu werden, um halt bestimmte Stereotype zu reproduzieren. Also wie sich die heteronormative Gesellschaft schwule Männer vorstellt, dass es dann halt eben nur um ihr Queersein geht und sie darüber hinaus dann eher so inhaltsleer sind oder keinen so richtigen Charakter zugestanden bekommen. Siehst du da auch so aus deiner Erfahrung auch so eine Perspektive, dass sich da was geändert hat? Oder?
Ja, schon, glaube ich. Also ich glaube immer noch in sehr kleinen Schritten. Aber ein bisschen was hat sich schon getan, glaube ich, würde ich behaupten. Jetzt müsste ich so mit Beispielen eigentlich kommen. Ich überlege gerade so ganz ganz intensiv, mir fällt jetzt nicht direkt was ein. Ja, doch, zum Beispiel, also jetzt spreche ich wieder nur von mir, aber ich habe Charité gedreht, die vierte Staffel, und die Person, die ich gespielt habe, ich weiß gerade gar nicht, ob es das wirklich am Ende in die Serie geschafft hat, aber es war zumindest so angelegt. Wir haben so mit der Regie haben wir so gesprochen und die Bücher waren noch so geschrieben, dass meine Figur, dass bei der nicht ganz klar ist. Es gab so zwei potenzielle Love Interest Crushes für diese Figur und es war nicht so ganz klar, findet meine Figur den Typen gut oder die Frau. Und das fand ich total befreiend da. Ich dachte, wow, es geht. Das spielt doch keine so große Rolle. Und es wird auch nicht thematisiert, sondern wir spielen es einfach so ein bisschen mit. Mal gucken, was davon genommen wird, was es reinschafft. So, da gibt es natürlich verschiedene Gründe, warum bestimmte Sachen es nicht reinschaffen. Die erfahre ich natürlich nie als Schauspieler. Aber da ich dachte, ah, wow, okay, da sind wir ein bisschen weiter. Weil sonst hätte ich eher erwartet, dass es, wie du sagst, dass eine schwule Figur eben über das Schwulsein erzählt wird. Oft dann auch, dass es nochmal ein Problem ist, so wie diese Outing-Geschichten, also sei es wie, keine Ahnung, Mitte der Welt. Ich meine, kennst du das Buch?
Das ist mal was, ja.
Also das ist so, ich meine, das ist auch schon total, also es ist einfach nicht, das ist schon sehr alt. Und so, da ist auf eine Art Schwulsein für diesen jungen Menschen noch ein totales Problem. Und ich glaube, aus der Zeit oder in der Zeit ist es aber total einfach schon richtig erzählt, weil das war einfach so ein Thema. Also ich habe das mit 17 oder so gelesen. Das war mindblowing, dieses Buch. Und trotzdem hat es auch andere Perspektiven angefangen zu erzählen. Und da hat, glaube ich, das deutsche Fernsehen noch nach wie vor Nachholbedarf. Da hat sich was getan. Wir erzählen das nicht nur als Problem oder es gibt nicht nur den, um jetzt beim schwulen Mann zu bleiben, den schwulen Sidekick. Aber ja, da ist trotzdem noch, also da ist so viel Luft nach oben.
Wo du es gerade mit diesem schwulen Sidekick angesprochen hast. Ich glaube, wenn ich halt auch überlege, so wo überhaupt darüber hinaus noch so Sichtbarkeit war von queeren Charakteren, da fallen mir auch nur eher wieder so diese Negativbeispiele dran. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe nie Sex and the City gesehen. Mhm. Ich habe nur Kritikpunkte dazu gehört, eben, dass es halt diesen schwulen besten Freund gab und natürlich halt wie über Sexarbeitende eher negativ sich geäußert worden ist und Queerness dann halt auch eher so, ja, eher mehr fetisch als so anerkannte Lebensrealität gesehen worden ist. Und ich finde, ich meine, Sex and the City, da gibt es jetzt irgendwie jetzt den zweiten neuen Film dazu oder sowas. Und das ist ja auch noch sowas, was sich seit Jahren zieht. Und das sind ja auch solche Serien, da gibt es bestimmt noch viele andere Beispiele, die sich jetzt seit Jahren, Jahrzehnten immer noch halten, auch wenn sie zu Recht so zu großen Teilen problematisch sind, wie eben Friends, How I Met Your Mother. Wenn man sich das halt eben als junger, queerer Mensch sieht und sich gerade halt auch selber so in dieser Outing-Phase befindet, so, oh, okay, ich merke, da ist halt was mit mir. Ich habe irgendeine queere Lebensrealität, die ich noch irgendwie benennen muss. Für mich zumindest aus meiner Perspektive auch schon irgendwie so zeigt, so, okay, finde ich überhaupt statt? Also wenn ich halt in Filmen und Fernsehen und gerade diesen großen Sachen, wenn ich da halt nur als Stereotyp stattfinde oder wenn da halt ich so inhaltsleer dargestellt werde. Ich finde, das macht halt auch viel mit der Sozialisierung, die ja auch noch außerhalb des Fernsehens stattfindet, wie du dich damit wohlfühlst und du dann denkst, okay, kann ich überhaupt da sein? Kann ich überhaupt existieren? Kann ich halt auch über meine Queerness hinaus existieren? Und ich finde, dass ich da eigentlich auch noch viel mehr tun könnte und ich mich frage, wie das im Film und Fernsehen und vielleicht auch im Theater stattfinden kann, ohne dass es ins Stereotype verfällt. Wie siehst du das?
Ja, ich finde es extrem komplex, weil ich auch, wie du, also ich weiß nicht, damals war es, in der Zeit, in der wir irgendwie groß geworden sind, waren das wie so Golden Nuggets, die man irgendwo gefunden hat, wenn eine queere Person irgendwo zu sehen war. Also wir sprechen beide so gut wie gar nicht jetzt von der deutschen Fernsehlandschaft, sondern primär ist es wahrscheinlich die amerikanische oder also wenn wir von Buffy reden oder ich weiß nicht, Queer as Folk gab es, The L-Word, Brokeback Mountain war für mich damals auch, also da zu merken, ah krass, da kommt irgendeine Art von Realität, Lebensrealität vor, die irgendwas mit mir zu tun hat, ob ich es schon bewusst in dem Moment weiß oder ob ich nur was spüre, genau, und diese Nuggets, die waren extrem wichtig. Und so, ich habe die so alle genommen und war so, auf jeden Fall, ich nehme das alles mit und ich saug das auf. Und auch wenn viele Dinge bestimmt auch problematisch waren, damals vor allem jetzt aus der Sicht von heute, also auch Sex and the City, sehe ich ambivalent. Ich finde, es hier und da ist nicht gut gealtert. Wenn ich es aber mir in der Zeit angucke, finde ich auch viele Dinge dann doch gut und fortschrittlich und denke, wow, in der Zeit, in der die angefangen haben damit, schon nicht schlecht. Manche Sachen auf gar keinen Fall. Genau, und das ist aber auch alles jetzt, weiß ich nicht, also ja, mein Outing ist fast 20 Jahre her jetzt. Also da hat sich viel getan, beziehungsweise immer die jungen, heranwachsenden Leute, die haben natürlich einen anderen Zugang inzwischen, sei es über Social Media, aber auch das, was sie anderweitig konsumieren können an Fernsehen. Und da gibt es schon, und das ist aber auch, glaube ich, primär wieder der nicht-deutsche Raum, also keine Ahnung, das Sex Education oder Heartstopper, glaube ich. Ich habe es gar nicht alles bis zum Ende geguckt, aber ich habe es alles mal geschaut und dachte so, wow, das sind Serien, die hätte ich mir so krass gewünscht. Also weil sie natürlich geht es da auch viel um Sex und Sexualität, weil das einfach in deren Zeit sind halt Heranwachsende, sind Jugendliche. Da dreht sich einfach so viel darum. Und trotzdem ist es komplexer, viel komplexer erzählt als damals und als viele andere Geschichten von und für queere Personen. Und ich glaube, du hast es vorhin einmal kurz angesprochen, was total wichtig ist, dass die Geschichten und die Figuren, die erzählt werden, sind die eine Sache und die sind gut und die sind wichtig, aber ist doch die Frage, wer erzählt sie? Also wer sitzt in den Writer Rooms und wer inszeniert sie? Und auch, dann gehen wir auch weiter, und wer ist der Rest vom Team? Also wer ist hinter der Kamera, schreibt nicht und führt nicht Regie, sondern ist aber auch dabei, es sind wahnsinnig viele Menschen. Also wer ist an diesen Projekten beteiligt? Und auch da, finde ich, muss es noch weitergehen. Und ich hab dafür auch keine Lösung. Ich glaube, ich bin hier und da schon auch ein Freund von da zu sagen, da muss es eine Quote geben. Wenn wir es anders nicht hinkriegen, was wir anscheinend nicht schaffen, in vielerlei Hinsicht, dann lass uns mit einer Quote anfangen. Und wir können die gerne wieder sein lassen, wenn wir soweit sind, dass nicht alles von weißen heterosexuellen Männern dominiert wird. Deswegen vielleicht braucht es mehr Quoten. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch wieder super viel Potenzial zum Ranten. Und Leute werden sich darüber aufregen. Und ich weiß, eine Freundin von mir hat vor ein paar Jahren ein Projekt gemacht und da gab es eine Quote, es war ein Fernsehfilm, ich glaube, es ging darum, dass ein bestimmter Prozentsatz weiblich gelesene Personen am Set sein sollten und nicht weiße. Und es gab einen Aufschrei. Ich denke, warum? Schaut euch doch erstmal das Ding an. Also, und zwar ein guter Film. Und natürlich hatte der Schwächen und das, da kann man irgendwie was kritisieren, aber es hatte nichts mit diesen Quoten zu tun. Es hatte nichts damit zu tun, dass mehr Frauen an diesem Projekt beteiligt waren oder wir mehr nicht weiße Personen gesehen haben. Das war halt völlig absurd. Und trotzdem glaube ich, dass das eine Möglichkeit ist, weil ich weiß nicht, wie es anders gehen soll, weil zu wenig Menschen wollen Privilegien abgeben. Am Ende geht es ja darum, mach ich Raum, trete ich zur Seite und überlasse den Raum, lass andere Leute mit in diesen Raum und überlasse denen auch den Raum, zu sagen so, hey, also ich zum Beispiel als weißer Cis-Mann, ich weiß, ich bin extrem privilegiert. Und auch da geht es um ja, Privilegien abgeben. Und ich glaube, das machen wir Menschen einfach extrem ungerne, weil wir uns viel um uns selbst drehen und weil es irgendwie um Macht geht. Und im Theater ist es ehrlich gesagt ein bisschen ähnlich. Also ich bin ja so ein bisschen raus, ich spiele ab und zu noch Theater und auf eine Art kann man da schneller reagieren, weil man immer, also es ist ja nicht so, du drehst 4 Wochen, dann ist der Film, du kannst nichts mehr groß daran ändern, außer im Schnitt oder so, sondern du probst 6, 7 Wochen und dann spielst du auch noch die Vorstellung und das ist alles live. Es findet immer in dem Moment statt. Das heißt, man hat schon nochmal hier und da Einfluss. Allerdings sind diese Theater auch so, sind so Tanker. Es ist so schwer, an diesen Institutionen was zu ändern, was voranzutreiben. Das passiert viel. Da gibt es viele Menschen, Ensemble-Netzwerk und die GdBA, die irgendwie Sachen vorantreiben. Aber das ist extrem mühsam und sind so kleine Schritte auch wieder. Und also ich meine, wenn wir uns angucken, wer auf den Bühnen steht, würde ich sagen, ist das immer noch relativ eindeutig, wer da irgendwie diesen Raum dominiert. Und gleichzeitig gibt's dann ja auch wieder so Problematiken, dass die Theaterlandschaft in Deutschland ist halt einzigartig, glaube ich, in Europa, dass es so viele Stadtstaats- und Landestheater gibt, die werden halt natürlich auch subventioniert vom Staat. Und da gibt es natürlich wieder Einschränkungen, da gibt es wieder die Politik, die extrem mit rein funkt. und auch so ein Druck, den die Häuser natürlich haben.
Wo wir uns so ein bisschen wieder zurück auf diese Anfangsthematik bewegen, auf den Einfluss der Institutionen, wie eben Politik und Regierungen, die halt eben auch Gelder zur Verfügung stellen, natürlich halt eben aus einer Notwendigkeit heraus, diese Orte wie Theater und Kulturorte finanziell subventionieren. Vor allem auch eben, dass es zumindest ein Stück weit zugänglicher wird, auch gerade halt finanziell. Also wer kann sich halt überhaupt leisten, diese Zugänge in Theater, in welche Theater? Dann natürlich auch, welches Wissen musst du haben, zu verstehen, was auf diesen Bühnen gespielt wird, was stattfindet, welche Narrative da stattfinden. Und es ist diese stetige vermeintliche Angst, Privilegien abzugeben, weil es irgendwie heißt, als wäre es irgendwie so ein Eimer mit Wasser und dieser Eimer ist aber sichtbar klein und dass man mit jedem Mal, wo man irgendwie so ein Stück weit Privilegien abgibt und irgendwie Wasser rausnimmt aus diesem Eimer, dass es irgendwie, dass man irgendwann den Bodensatz sehen kann und sagen kann, ah nee, jetzt müssen wir damit aufpassen, weil es reicht ja nicht für alle. Aber das ist ja auch so verkürzt, weil wir bisher ja nicht sehen konnten in den letzten Jahren, dass es irgendwie schlimmer geworden wäre durch diese Diversität, sondern eher halt eine Vielfalt da war, aber natürlich auch gesagt, so gesehen, du hattest ja auch diese Beispiele genannt, so Sex Education, Heartstopper, was auch allgemein, finde ich, im Bereich Sichtbarkeit auch sehr viel Raum eingenommen hat, beispielsweise Pose, die ja, Serie.
Vergessen, ja, natürlich.
Wo natürlich so viele schwarze Trans-SchauspielerInnen da waren. Aber auch beispielsweise von einer Serie, von der ich weiß, die auch so eine Kritik erhalten hat, war ja Bridgerton, weil es ja dann darum ging, so ja, okay, es spielt so quasi historisch in diesem Zeitraum, hätte es da überhaupt schwarze Personen geben dürfen, dass sie ja dann eher argumentiert haben, so ja, aber wir hatten ja diese Blind-Castings. Das heißt, wir haben ja da gar nicht so, also wie kannst du halt auch eben Sichtbarkeit garantieren, ohne dass eben auch in bestimmten Prozessen Biases funktionieren oder wirken können. Da stellt sich mir so ein bisschen die Frage auch, an welcher Stelle in diesem ganzen Konstrukt von Theatern, von Filmproduktionen, von Fernsehproduktionen, welche Stellschrauben brauchen wir, die wir auf unserer Seite bräuchten oder die wir überzeugen müssten oder mit denen wir sprechen müssten, dass sie halt auch verstehen, dass es halt eben eine solidarische Auseinandersetzung sein muss, dass sie sich solidarisch gemeinsam auseinandersetzen müssen, so okay, wir haben diese Gelder für wer weiß wie lange noch, weil die Regierungen immer mehr kürzen, sei es jetzt bei der Seenotrettung, sei es jetzt bei so vielen anderen Projekten, sei es so Sachen wie der Fonds für sexuellen Missbrauch. Und dafür gibt es keine universelle Lösung oder keinen universellen Satz, wo man sagen könnte, das ist jetzt der nächste Punkt. Weil ich mir vorstellen kann, wie diese ganzen Serien funktioniert haben durch Netflix, durch auch Disney, wenn wir jetzt auch in fiktiven Charakteren sprechen, dass es ja alles auch mitgemacht worden ist von den Menschen mit Privilegien, weil sie ja daran verdient haben. Mhm. Und ich mich frage, so jetzt, wo das zurückgeschraubt wird, Disney hat zurückgeschraubt, Netflix hat zurückgeschraubt, von denen ja auch sehr viele Serien kamen, die eben auch für so eine große Sichtbarkeit gesorgt haben. Und ich mich frage, was braucht es genau? Also was könnte es gebrauchen, dass zum einen wir auch so eine Diversität in der deutschen Film-, Theater-, Serienbranche mit sich machen können, ist es dann tatsächlich überall eine Quote einzuführen? Ist es Gespräche? Ist es ein Abschaffen von bestimmten Strukturen?
Ich glaube, also ich habe auch auf jeden Fall keine Lösung dafür. Das wäre ja schön, dann könnte ich wahrscheinlich sehr schnell sehr viel ändern. Ich würde sagen, es gibt mit so spontan, gibt es zwei Richtungen, die glaube ich, oder die hilfreich sein könnten. Die eine ist relativ obvious, glaube ich, dass wir mit in entscheidenden Positionen müssen. Also, dass, wenn wir jetzt über queere Perspektiven sprechen, dass queere Personen mehr mitentscheiden dürfen, in bestimmten Gremien sitzen, in bestimmten Positionen, wie auch immer. Das ist nicht so leicht, weil man das, glaube ich, nicht, also ich glaube, das wird nicht von heute auf morgen geändert werden, wer sitzt wo und trifft diese Entscheidung. Also diese Schlüsselpositionen, die werden ja nicht so oft neu besetzt. Und wer entscheidet, wer dann plötzlich da sitzt und mitmacht, ich glaube, es wird hier und da schon versucht. So, ich glaube, im Kleinen und immer wieder, aber das bräuchte es, glaube ich, viel mehr. Und ich glaube, was hilfreich sein kann und was man zumindest was jede Person irgendwie angehen könnte, wäre, dass wir es im Kleinen selber Sachen machen. Also das selber, oder was ich auch von KollegInnen höre, die sagen, ich fange an, selber Stoffe zu entwickeln. Ich schreibe solche Geschichten, ich tue mich mit Leuten zusammen, die erzählen wollen. Gut, dann steht man immer noch irgendwann vor den Entscheidenden. Und die müssen einem irgendwie Go, aka Geld oder Sendeplätze oder was auch immer geben. Aber ich glaube, das kann ein Weg sein. Ich glaube, das ist extrem steinig. So, und wahrscheinlich kostet es viel Kraft und vielleicht auch Geld zu sagen, okay, weißt du was, wenn ihr uns kein Geld gebt, dann versuchen wir es irgendwie anders zu finanzieren und zu produzieren. Und oder wenn es cool wird, dann, glaube ich, lassen sich Häuser, also Theater oder Sender darauf ein und kaufen das ein. So, und dann schreiben sie sich wieder auf die Fahne. Das ist dann wieder so eine andere Diskussion, zu sagen, okay, es kam aber nicht von euch. So, aber vielleicht ist das trotzdem ein Weg. Ich weiß es auch nicht genau. Ich glaube, das ist auch was, woran ich immer noch so ein bisschen immer mal wieder so nicht verzweifle, das wäre zu groß, aber ich ab und zu stehe und denke, ja, aber wie macht man denn da jetzt weiter? Also, ich will doch andere Geschichten erzählen. Nicht nur, keine Ahnung, die Geschichten, die man eh die ganze Zeit sieht. So, ich habe auch Lust, die ab und zu erzählen, ganz klar. So, ich muss auch die ganze Zeit queere Personen spielen. Also, muss nicht sein. Aber.
Ja, auch das gerade, was du mit den sich auf die Fahnen schreiben, diese Thematik, das ist auch tatsächlich etwas, womit ich mit QueerMed immer wieder struggle. Also, dass ich halt wüsste, so, wenn ich diese ganzen Kooperationen eingehen würde, für die angefragt werden, für irgendwelche Podien auf Pride und sonst was, auch für große Prides, wo ich dann aber sehe, okay, mit welchen Medien wird kooperiert, mit wer ist da alles dabei oder die Erwartungshaltung, dass man da eben in Anführungsstrichen nur Sichtbarkeit bekommt. Aber die dann natürlich halt sagen können, hey, wir haben das gemacht für Pride Month und dies und das und jenes. Und ich hatte vereinzelt Erfahrungen gemacht, weil ich halt wissen wollte, so, okay, meine Bedenken sind die, bewahrheiten sie sich oder nicht? Und wie viel Kontrolle, wie viele Entscheidungsmöglichkeiten habe ich da halt, wenn ich mich sozusagen in diese Richtung bewege? Und tatsächlich kann ich dann halt in diesen vier Jahren jetzt über QueerMed sagen, so, okay, ich habe das meiste abgelehnt und das, was ich halt, wo ich zugesagt habe, war dann halt auch eher sehr ernüchternd. Ja. Und ich weiß dann, ja, also ich kann nur so grob sagen, letztes Jahr gab es eine große Kampagne mit einem Unternehmen und ja, es war doch dann so sehr ernüchternd, was dann am Ende rauskam. Und natürlich halt, wenn es dann um das Thema Geld geht, weil natürlich als queere Organisation, wie finanzierst du dich? Vor allem, wenn ich daran nichts verdiene, ich dann aber auch natürlich dann so die Kosten habe, die Rechnungen bezahlen muss, dann ist es auf einmal so sehr, sehr still, weil dann heißt es so, sie dürfen das gar nicht. Oder dass mir auch Unternehmen gesagt haben, so, hier, wir laden dich gerne zu unserem Panel bei uns in die Firma ein. Und dann hieß es so, ah ja, wir können aber leider nicht dafür zahlen, weil angeblich gibt es irgendeine Policy, dass wir das nicht dürfen. Und das ist alles so abstrus und weird und seltsam. Und es ist halt tatsächlich so eine Problematik, wie man da halt navigiert. Also verschließt man sich diesen Räumen, gibt man diese Position an andere ab, indem man dann halt auch sagt, so, hey, okay, ich habe das Privileg, dass sie mich anfragen, weil ich die Sichtbarkeit habe. Wem kann ich das stattdessen geben? Aber dann halt auch so, zu welchem Preis? Also das ist ja dann auch so ein Hin und Wieder ist, kann ich mir Fahrten oder kann ich mir Panels leisten, wo ich umsonst auftauche, weil ich sagen kann, ich kann das irgendwo querfinanzieren. Andere können das halt nicht, die sind davon abhängig. Und das ist, glaube ich, halt ja auch so eine Schwierigkeit, bestimmte, und korrigiere mich da gerne, wenn das aus meiner Perspektive nicht korrekt ist, welche Rollen man annehmen kann und welche nicht, weil man dann halt auch vielleicht dann eben eher in so stereotype Rollen gesehen werden möchte oder man, ne, von oben halt auch irgendwer sagt, so, ja, okay, wir wollen diesen Menschen halt eben in diesen Rollen sehen, hauptsächlich. Und dann ist halt die Frage so, okay, wie lange machst du das mit für deine Sichtbarkeit? Wie lange spielst du mit den Regeln mit, die dir vorgegeben werden? Und wie gut bist du gegenüber den EntscheiderInnen dann zu sagen so, hey, okay, wir haben jetzt diese Idee, wir wollen das nicht heteronormativ machen, wir wollen das divers machen, wir wollen das so machen, wie wir das wollen. Wie viel Mitspracherecht wollen sie dann halt auch haben, in dem, was dann halt nach außen kommuniziert wird? Und natürlich gibt es dann auch Positionierungen, so abolitionistische Positionierungen, die sagen so, nee, wir müssen das komplett umwerfen, diese ganzen Strukturen, wie das alles funktioniert und dies, das, jenes und die dann halt so Gegenvorschläge machen. Und wenn ich diese Positionen auch alle sehe und verstehe und nicke und sage so, ja, das macht absolut Sinn, ist es halt so, angesichts dessen, was wir jetzt sehen, eben halt, dass CSDs abgesagt werden, dass CSDs unter Polizeischutz stattfinden, wobei ja eh eben, das hatten wir ganz am Anfang ja darüber gesprochen, was für eine problematische Position ja sowieso die Rolle der Polizei auch angesichts der CSDs hat, also historisch gesehen und auch angesichts dessen, was dieses Jahr alleine auch eben auf dem New Yorker CSD passiert ist. Also stellt sich natürlich dann auch so die Frage, wie können wir in dieser Ambiguität funktionieren, die uns ja gleichzeitig irgendwie Angst macht, traurig macht, wenn man denkt, okay, wir sind ja jetzt sichtbar, wir sind ja queer, wir setzen uns dafür tagtäglich ein und wie kommen wir da aus diesem ganzen Wirrwarr da überhaupt raus?
Ja, puh, also ich glaube, das ist, das Stichwort, was du auch genannt hast, ist individuell. Also wirklich zu gucken, ja, jetzt gebe ich es eigentlich fast wie wieder, aber welche Rollen kann ich mir leisten, abzusagen? Natürlich auch die Frage, wenn ich dieses Projekt mache, wer macht es nicht? Also, wem nehme ich gegebenenfalls den Platz weg? Also, das finde ich total schwierig, da ja zu gucken, ja, wo kann ich Platz, wo kann ich Raum frei machen? Also hier, wenn es jetzt um Rollen oder Projekte geht, wo ich sage, oh, ich finde es moralisch hier und da schwierig, habe ich auch schon gesagt, das mache ich nicht. Da bin ich raus. Bisher zum Glück auch immer vor dem Hintergrund, dass es finanziell ging. Also ist das okay, ich werde mich jetzt damit nicht komplett ruinieren, wenn ich das nicht mache. Aber klar, das ist natürlich eine total große Frage, so eine existenzielle Angst, einmal so auf monetärer Basis und dann auch zu sagen, wenn ich bestimmte Dinge nicht mache, was ist mit einer Sichtbarkeit? Dadurch, dass ich, zumindest was jetzt das Berufliche angeht, bis auf Act Out, aber jetzt wirklich was konkret Projekte angeht, gar nicht, glaube ich, ehrlich gesagt, gar nicht so viel queere Perspektiven da bisher vertrete oder darstelle, hat sich mir die Frage noch nicht so oft gestellt. Also zumindest was so queere Perspektiven und so angeht. Auch was ich vorhin meinte mit dem selbst aktiv werden, selbst schreiben, produzieren, was auch immer. So, da habe ich viele FreundInnen, die das auch machen. Ich selber habe den Schritt irgendwie noch nicht so richtig gewagt, auch wenn ich auf jeden Fall Interesse daran habe und so merke, ah, ich glaube, da drängt es mich schon auch hin. Ich glaube, ich will jetzt gar nicht Regie führen oder so, aber selbst mitgestalten, ich glaube, darum geht es vor allem, da dann zu gucken, inwieweit kann man da zusammen, ich glaube, es geht auch nur zusammen, standhaft sein und Dinge verteidigen und sagen, wenn es um irgendwelche Kooperationen geht oder dann Deals für bewegt Material, was auch immer, zu sagen, wie bis zu welchem Punkt kann man da Sachen abgeben, Verantwortung abgeben. So, da kann ich auch nicht so viel zu sagen, weil ich in der Position bisher nicht war, aber ich glaube, dass das extrem diffizil ist, da zu sagen, okay, das gebe ich jetzt ab. Plötzlich reden da andere Leute mit rein. Und da, glaube ich, muss man, glaube ich, sehr genau einfach immer auch dann wieder individuell abwägen, was hat es für einen Mehrwert für mich, für meine Gruppe und auch für meine Community? Ist es vielleicht, bringt es uns trotzdem weiter, gibt es uns trotzdem Sichtbarkeit und erzählt zumindest zum großen Teil die Dinge, die wir erzählen, die wir zeigen wollen, auch wenn wir jetzt Verantwortung abgeben und da vielleicht ein Sender oder eine Produktionsfirma, wer auch immer, die Hände mit im Spiel hat.
Ich danke dir herzlich, Joshua, für deine Einblicke, für deine Erfahrungen und für das Gespräch.
Ich danke dir. War sehr, sehr schön. Danke.
Das war Trauerschatten. Der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. In eigener Sache. Dieser Podcast ist selbst produziert und finanziert. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung auf der Plattform deiner Wahl. Damit hilfst du, dass der Podcast mehr Menschen erreicht. Falls du den Podcast finanziell unterstützen möchtest, findest du den Link zu Steady in den Shownotes. Jeder Beitrag hilft dabei, die laufenden Kosten zu decken. Idee, Redaktion und Produktion: Samson Grzybek. Idee und Cover: Jana Rodenbusch. Sounddesign und Kompositionen: Jin Bali.